Wir glauben fest daran, dass es eine Zukunft geben kann, irgendwann ohne Rassismus, was aber bedeutet, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die rassistische Sozialisierung, die halt stattfindet in unserer Gesellschaft und auch jeden von uns betrifft, dass diese in irgendeiner Form ausgehebt wird.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Herzlich willkommen.
Heute reden wir mal beide auf einmal.
Auch gut. Normalerweise sprechen wir auch immer ab, wer die Einführung macht. Ich habe mir aber zur Einführung schon was überlegt, denn ihr könnt euch nicht vorstellen, wir haben heute ein richtiges Teeküchen-Feeling.
Ja, wirklich. Das stimmt.
Das ist total fantastisch, denn wir sind nicht mal nur in Anführungszeichen zu dritt, sondern wir sind zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Menschen.
Hä, 7? 10, 6.
Okay. So. Okay, dann ist der siebte Person
gefühlt auch.
Eine nur Frage des Egos, vielleicht ist hier doch jemand doppelt.
Nicht vorhandenen mathematischen Kopf, wie auch immer. Ja, wir senden ein ganz großes Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Hallo.
Zurück.
Und freuen uns sehr, dass wir heute so viele GästInnen haben und würden uns riesig freuen.
Genau, das müsst ihr jetzt sortieren, wie ihr das macht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt und unsere Zuhörerinnen auch darüber informiert, wer hier jetzt alles in der Teeküche sitzt.
Super gerne. Ich presche vor. Vielleicht bin ich auch die mit dem doppelten Ego, wer weiß. Also doch 7 Personen. Nein. Also wir freuen uns, hier sein zu können. Vielen Dank. Ich bin Griselda und eine der Mitbegründerinnen von We Are. Und wir stehen, wie vielleicht einige von euch wissen, falls noch nicht, für die frühkindliche antirassistische Bildung und Erziehung. Und wir sind eine Initiative, inzwischen sogar ein eingetragener Verein, ganz offiziell, und sind auch zu viert. Ich erzähle vielleicht einfach 1, 2 Sätze zu uns und wie es zu uns kam. Und dann werden sicherlich auch Asta und Kira und Linda, die auch zu We Are gehören als Gründerinnen, nochmal kurz was zu sich sagen. Oder? So machen wir es? Ist das gut für alle?
Super.
Okay, in die Teeküche. Perfekt. Genau, also We Are ist, wie gerade schon gesagt, ein Verein, der sich um Antirassismus dreht. Und das vor allem im frühkindlichen Alter, was aber natürlich auch einschließt, dass wir mit Erwachsenen sprechen müssen. Denn wir glauben fest daran, dass es eine Zukunft geben kann, irgendwann ohne Rassismus, was aber bedeutet, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die rassistische Sozialisierung, die halt stattfindet in unserer Gesellschaft und auch jeden von uns betrifft, dass diese in irgendeiner Form ausgehebelt wird, dass wir ganz bewusst anders unsere Kinder erziehen, dass wir sie antirassistisch erziehen. Und unsere Beweggründe, also wir sind 4 Mütter, muss man dazu sagen, und deswegen ist uns das natürlich auch am Herzen gelegen. Wir sind aber auch teilweise jede für sich in irgendeiner Form mit Rassismus konfrontiert worden, von Rassismus betroffen oder haben aber Kinder, die von Rassismus schon betroffen waren, es irgendwann sein werden. Und das ist auch so das, was uns alle miteinander verbindet. Und so haben wir uns irgendwann, und wenn ich sage wir, dann begann das mit Kira und mir. Wir haben unsere Töchter in derselben Gruppe in der Kita gehabt. Immer noch? Nee, nicht mehr ganz. Genau, bei den Dinos. Und da haben wir mal miteinander geschnackt. So, du, sag mal, hier müssen wir doch auch mal was machen, oder? Weil Kira hat eine schwarze Tochter. Meine Tochter ist ein sogenanntes weißgelesenes Kind. Heißt, man sieht ihr phänotypisch nicht an, dass sie schwarz ist, in Anführungsstrichen. Und aufgrund dessen hat mich das natürlich schon sehr beschäftigt. Wie wird sie mit Rassismus konfrontiert werden in der Kita? Ich wusste, dass das für Kira sicherlich auch ein Thema ist, weil unsere Kinder eben diejenigen sind, die erstmal auffallen, in Anführungsstrichen, was die Betroffenheit angeht. Da hat Kira gesagt, ja, lass uns was machen. Die Kita war da nicht ganz so offen, leider, die Kita-Leitung. Und dann kam Linda dazu, die auch bei uns in der Kita eine Zeit lang war, damals aber schon dann nicht mehr, und hat gesagt, okay, das finde ich großartig. Also Kira und Linda haben gesprochen, ich und Kira haben gesprochen und Linda und Asta haben gesprochen. Und dann gibt es da so ein Café in Hamburg in der Osterstraße, in Eimsbüttel. Irgendwann sind wir da irgendwie alle so ineinander gebumpt und dann war klar, okay, es muss was passieren. Und die Kita, diese eine Kita macht nichts, die anderen Kitas machen auch nichts, die Schulen machen nichts. Gut, dann packen wir es an, dann machen wir halt was. Und so ist dann We Are entstanden. Also die Details des Brainstormings, warum der Name etc. pp. Hier war Asta federführend. Die ersparen wir euch jetzt, sonst ist die Stunde rum. Aber das ist so ein bisschen unsere Gründungsgeschichte, da wo wir unsere Verbundenheit haben und wie wir zusammengekommen sind und wie We Are entstanden ist, genau. Und dann würde ich immer mal sagen, ich, wie sagt man so schön, I pass the ball to Asta. Vielleicht ja. Magst du auch kurz was sagen.
Ja, danke, Griselda. Also ja, ich bin Asta und habe eigentlich dem, was Griselda eben gesagt hat, kaum was beizufügen, außer dass ich, also meine Motivation rührte im Grunde genommen genau daher. Meine Tochter macht leider auch schon Rassismuserfahrungen, so wie ich sie gemacht habe. Und leider muss ich sagen, dass sich eben nichts verändert hat. Und aus dem Grund bin ich ganz froh, meine drei Mitstreiterinnen dabei zu haben und aktiv werden zu können und etwas dagegen zu tun. Somit übergebe ich an die liebe Linda.
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an euch. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und die Geschichte ist auf jeden Fall schon mal dargelegt. Ich bin Linda, ich habe zwei weiße Töchter, ich bin selbst weiß. Und bin auf dem zweiten Bildungsweg angehende Sonderpädagogin und hatte quasi meinen Schlüsselmoment, die Tür geöffnet hat, zum Glück, muss man sagen, zum Thema Antirassismus in der Universität in einem Seminar. Und und das war eigentlich auch, finde ich, also klar, ein Schlüsselmoment, aber auch ein Schlüsselmoment, dass es viel, 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 viel zu spät passiert ist. Und da ist schon super, Griselda sprach die rassistische Sozialisation schon an, da ist schon super viel verankert, man muss ganz viel aufbrechen und sich ganz viel auseinandersetzen und wir wollen einfach die Verantwortung, die jede Person in dieser Gesellschaft hat, schon an die Kinder quasi übertragen, dass da einfach schon gesehen wird, okay, wir müssen für uns alle einstehen, sozusagen. Ich gebe weiter. Ja. Kira.
Ja, genau. Ich bin auch genau wie Linda angehende Sonderpädagogin auf dem zweiten Bildungsweg und bin aber eben zusätzlich Mutter, alleinerziehende Mutter einer schwarzen Tochter und bin nicht zuletzt natürlich durch mein Kind, genauso wie Linda auch schon sagte, de facto zu spät. Wirklich tief eingestiegen sozusagen in die Problematik um Rassismus in unserer Gesellschaft und wie es sich eben durch alle Ebenen der Gesellschaft durchzieht. Und habe natürlich meine Verantwortung erstmal insbesondere als Mutter gesehen, mich damit auseinanderzusetzen und meiner Tochter ein Zuhause zu bieten, wo sie weiß, dass sie mit allem, was sie ist und mit allen Problemen, die sie eben auch aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer phänotypischen Merkmale und auch aufgrund ihres Vaters und mit ihrem Vater zusammen erlebt und erleben wird, dass ich gut vorbereitet bin. Und das war mir wahnsinnig wichtig, dass es sozusagen sowieso nicht stattfindet, dass irgendwas davon nicht ernst genommen wird, sondern dass ich wirklich auch eine Vorbereitung habe, die mich ein Stück weit sicherer macht, auch wenn man natürlich nie hundertprozentig vorbereitet sein kann. Und natürlich im selben Zuge ist mir bewusst, und das ist auch der Grund, dass es natürlich nicht nur meine Tochter betrifft, sondern tausende Kinder in diesem Land. Und es mir wichtig ist, als Bürgerin dieses Landes, die die demokratischen Werte von Solidarität gerne lebt und leben möchte, dass ich mich da auch entsprechend engagiere mit der Zeit, die mir noch so übrig bleibt, neben Mutter sein und studieren. Und zum Glück verbringen wir zu viert schon mal wundervolle Zeit miteinander, was das Arbeiten zu diesem doch schwierigen und anstrengenden und traurigen Thema dann auch manchmal schöner macht.
Vielen, vielen Dank. Danke. Mir ist direkt eine Idee gekommen, denn normalerweise ist es ja so, dass wir am Anfang immer nach einer Anekdote fragen. Jetzt seid ihr vier Leute. Und es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn jetzt jede von euch erzählen würde, und ihr habt das ja gerade auch schon so ein bisschen geschildert, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, was ihr macht und einige Erfahrungen waren ja auch schon dabei. Vielleicht könnten wir das Ganze ein bisschen umdrehen und ihr erzählt einfach eine Art Anekdote von eurer gemeinsamen Arbeit. Also vielleicht aus der Zeit, nachdem ihr euch aus all diesen verschiedenen Gründen zusammengetan habt, und gibt einfach so ein bisschen einen Einblick, was ihr so macht. Also vielleicht irgendeinen Moment, der euch besonders viel Energie gegeben hat, irgendwas, wo ihr sagen würdet, das ist etwas, wo wir gemerkt haben, wie, das klang ja gerade auch schon so ein bisschen an, wie gut es ist, sich zu engagieren, wie gut es tut, gemeinsam irgendwas auf die Beine zu stellen. Und auch gar nicht mit so einem übertriebenen positiven oder übertriebenen pessimistischen, optimistischen, was auch immer, man muss es gar nicht betiteln, Blick, sondern einfach so ein bisschen statt der Anekdote, wie sind wir hier hingekommen, sowas aus der Gegenwart quasi zu erzählen. Wenn ihr Lust dazu habt, jetzt überfalle ich euch damit.
Also mir würde sofort was einfallen, weil ich glaube, dass es also inzwischen wahrscheinlich sehr viele bezeichnende Momente gab. Aber einer, der jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, weil es tatsächlich um unser erstes Webinar geht, was wir organisiert haben, was wir gehalten haben, gemeinsam mit Eileen Puhlmann und Stephanie Kaff-Schöttle. Das war so nach diesem Webinar. Wir waren natürlich alle unfassbar aufgeregt und es war so, okay, wie wird das werden? Und das wollten wir jetzt schon so ein gutes halbes Jahr machen. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, so, nach der Gründung irgendwie in 2 Monaten dann das erste Webinar. Da haben alle über mich gelacht. Ich glaube, Asta am lautesten gesagt, Griselda, 2 Monate, never. Das hat sich dann bewahrheitet. Das waren dann doch, glaube ich, eher 6 Monate. Aber dann haben wir es endlich geschafft. Wir waren in so einem wundervollen Lockdown-Moment zwar, aber ich glaube, Kira, du und ich, wir waren beide zumindest am selben Ort, Asta und Linda zu Hause, und dann hat dieses Webinar stattgefunden und es lief irgendwie so rund und es war einfach ein richtig toller Flow. Und wenn ich jetzt sage Flow, dann war das ein Fluss an Wissen, ein Fluss an Energie, aber auch ein Fluss an sich zugehörig gehören. Und das war so ein krasser Moment, als das vorbei war. Also ihr müsst wissen, wir haben das so ein bisschen ausklingen lassen. Die beiden Speakerinnen haben sich hier irgendwie mit einem Song eingebracht und dann war der letzte Song, der lief Empire State of Mind. Und okay, wir wollen jetzt hier nicht über musikalische Geschmäcker sprechen heute, aber das war einfach nur Gänsehaut, weil alle dann in diesem Webinar geblieben sind, alle da noch diesen Song gehört haben und sich gegenseitig so viel Energie auch nochmal im Chat geschenkt haben. Als wir diesen, okay, Meeting verlassen Knopf gedrückt haben, war das, also für mich war das so, erstmal die Tränen wegwischen vor Freude, vor Zuversicht, vor Hoffnung, vor Erfüllung. Also ich würde sagen, das war einer der krassesten Momente, die ich insgesamt so in der Zeit unseres Bestehens erlebt habe und an den ich super gerne zurückdenke. Weil das auch in den Momenten, in denen man sich denkt, boah, jetzt haben wir so viel gemacht und so viel aufgeklärt und es passiert schon wieder irgendwie so ein Mist und jetzt kriegen wir schon wieder von irgendeiner Mutter oder Lehrerin irgendwie Material irgendwie aus Kita oder Schule zugeschickt oder Erfahrungsberichte, wo wir denken, ey, was ist denn in dieser Welt eigentlich los? Dann denke ich immer, okay, atmen, Krone richten, nochmal zurück in diesen Moment und da die Energie wieder sich bewusst machen und zurückholen. Egal, mit jeder einzelnen Person, mit der wir sprechen und wo wir was bewegen, ist schon was passiert. Und sich das nochmal zurückzuholen und dieses Gefühl auch zu kommen, das ist für mich schon einer der Ladies, einer der emotionalsten Momente, die ich jemals insgesamt erlebt habe. Oh. Und mit euch.
Ich kann mich da nur super wertvoll. Das ist absolut so.
Das war für mich ein krasser Moment, ja.
Total cool. Wir werden bestimmt im Laufe des Gesprächs noch so ein paar Dinge über eure gemeinsamen Projekte und so weiter hören. Mhm. Wir kennen uns ja auch über Social Media und ich finde das total schön, dass wir uns irgendwie so ergänzen. Also, dass Chrissy und ich uns ja vor allen Dingen mit weiterführenden Schulen auseinandersetzen oder mit dem Bildungssystem im Allgemeinen aus diskriminierungskritischer Sicht und wir natürlich sehr wenig Expertise im Bereich der frühkindlichen Bildung haben oder auch frühkindlichen Erziehung und da immer ganz dankbar sind, wenn wir auch da Eindrücke bekommen. Und ich freue mich immer sehr,
zu sehen, dass, ja, dass es diese Ergänzungen gibt und auch diese Synergien gibt. Und bin ganz dankbar, dass wir uns da irgendwie auch so ein bisschen gefunden haben. Was ist denn bei euch, ja, wie soll ich das sagen? Ihr habt das ja in euren Eingangsvorstellungen schon so ein bisschen erklärt. Aber was ist denn bei euch vielleicht so ein bisschen auf der Agenda, was ihr angehen möchtet in Bezug auf die Erziehung in der Kita, in Bezug auf die Grundschulen? Was sind so eure Pinpoints momentan?
Wer will?
Also normalerweise geht das ja nicht so friedlich zu in der Teeküche. Da wartet niemand, bis er sich abgesichert hat, dass nicht doch irgendwer anders was sagen möchte. Es darf hier also eine ganz rege Gesprächs- und Kommunikationskultur geben.
Ja, also wir möchten eigentlich im Moment die letzten Projekte, die sind uns in Teilen zugeflogen und in Teilen passten die auch sehr gut in unsere Agenda. Aber zukünftig und gerade auch fürs nächste Jahr haben wir uns ganz fest vorgenommen, viel stärker im Kontext Kita aktiv zu werden und aktiv Workshops anzubieten für ErzieherInnen, aber auch für Eltern. Dann versuchen wir auch mit Verlagen in Kooperationen zu treten und ein gewisses Portfolio an Büchern anzuschaffen und dann proaktiv Kitas auszustatten, damit hoffentlich angeregt wird, diversitätssensible Bücher anzuschaffen und so damit einfach einen Anstoß geben, einen Fuß in die Tür kriegen und hoffentlich an den richtigen Stellen vielleicht auch Träger animieren, an all ihren Kitas entsprechend die kleinen Schritte schon mal zu gehen, so dass eine Basis zumindest gelegt wird. So. Vielleicht mag
ja die kleinen
Schritte, also ich noch ergänzen.
Ja, ich wollte nur sagen, weil tendenziell stimmt das natürlich. Wir haben in letzter Zeit doch auch dann Schulworkshops gehabt und so und haben jetzt eben gesagt, wie Asta ja schon sagte, dass wir diesen Kita-Bezug gerne mehr herstellen würden. Nichtsdestotrotz steht man ja auch so ein bisschen vor verschlossener Tür, wenn man anbietet, sich zu engagieren und es kein Feedback gibt. Und das ist natürlich dann so ein bisschen das, was frustrierend ist. Nichtsdestotrotz sind wir ja nun noch zwei Mütter, die Linda dann noch ein Kita-Kind, ein kleineres, die sich sozusagen innerhalb der Kita schon drum kümmern können, ne? Also selber sozusagen nachzufragen, reinzugehen, zu sagen, ja, habt ihr eigentlich das Buch da und sag mal, habt ihr eigentlich euch schon mal über Hautfarbenstifte informiert oder so? Also die mutmaßlich kleinen Dinge, aber die ja durchaus auch schon Veränderung bringen können. Und wir haben auch immer mal wieder Anfragen und dann schreiben uns ganz nette Eltern und sagen, ja, wir würden so gerne, dass ihr zu uns kommt und ist das möglich? Und wir sagen, ja, gerne und so, wenn ihr zu weit weg seid, mal gucken. Und jetzt wegen Corona auch gerne online. Wir machen ja dann sowieso, ist man ja dann flexibel geworden und das ist ja auch teilweise wirklich toll. Und dann kommt aber oft auch ein Feedback von, ja, nee, unsere Leitung möchte das nicht oder die sind fest überzeugt davon, dass wir kein Rassismusproblem in der Kita haben und dass das für die Kinder auch noch viel zu früh ist und für die PädagogInnen, ja, nee, die haben jetzt ja, wir haben jetzt einen Teamtag, der ist eigentlich schon voll. Vielleicht dann irgendwann mal bei einer Besprechung könnte man das ja dann irgendwie mal thematisieren oder so. Und das frustriert natürlich ein bisschen. Und nichtsdestotrotz ist es uns daran gelegen, zu überlegen, okay, was können unsere Finger sein, die das Ganze trotzdem, also wie wir sozusagen trotzdem unsere Finger an das Ganze bekommen, ja, damit man so ein bisschen guckt, okay, genau wie Asta dann sagt, indem man anbietet. Es ist ja dann doch leider so, in dem Augenblick, wo du was umsonst anbietest, gerade die Deutschen lieben es, dann kommen sie alle und wollen es. Und dann dachten wir, okay, dann müssen wir sozusagen proaktiv uns kümmern, dass wir was zum Anbieten haben. Und das ist, glaube ich, das Konzept, was dann natürlich finanzielle Ressourcen braucht, aber was am sinnvollsten wäre in der Umsetzung, zu sagen, wir haben was für euch, hier bitteschön, ihr müsst nichts tun und damit sozusagen schon mal helfen, ja, ohne dass wir ein wirkliches Interesse von deren Seite sozusagen brauchen eigentlich. Ja.
Genau, also uns ist es wichtig, dass wir da proaktiv drauf zugehen und das Angebot machen und gar nicht warten, bis uns jemand anspricht. Und wichtig ist auch, dass das eine Niedrigschwelligkeit gegeben ist, eben um diese Ablehnung, die dann häufig kommt, nee, unser Fortbildungstag ist voll oder was weiß ich, uns betrifft das Thema nicht, wer auch immer das sagen, hoffentlich nicht sagen wird, aber dass man da wirklich dann auch nochmal offen ist und da die Niedrigschwelligkeit auch anbietet und versucht dann trotzdem eine konstruktive Lösung zu finden, dass wir trotzdem dann vielleicht nur für die Eltern, wenn der Fortbildungstag für die ErzieherInnen voll ist, dass man irgendwie trotzdem in die Kita kommt, indem man die Eltern anspricht oder einfach das Paket da lässt oder ein anderes Konzept. Also da sind wir dann auch noch offen, um das noch auszuweiten, um ein anderes Konzept anzubieten, dass wir quasi situativ vielleicht zur Verfügung stehen, wenn wirklich was vorgefallen ist oder ja, dass man da einfach in Kontakt bleibt und proaktiv anbietet.
Ja, und vielleicht ein letzter Satz, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Tatsächlich haben wir vor kurzem erst so einen Moment der Reflexion gehabt und uns mal angeguckt, was wir uns alles ursprünglich vorgenommen haben. Und dann fühlte sich das so an nach, okay, wie viel davon haben wir eigentlich wirklich erreicht? Was haben wir wirklich in Angriff genommen? Und wir mussten das dann selbst so ein bisschen kalibrieren. Denn am Ende des Tages ist es schon so, ich gebe euch nur das Beispiel von unserer Kita, wo Kira und ich mit der Kita-Leitung gesprochen haben, da E-Mails geschrieben haben, immer wieder auch bei jeder Elternvertretersitzung den Punkt gemacht haben. Und es hieß immer wieder, ja, wir haben das auf dem Schirm. Und ehrlich gesagt, wir brauchen das nicht, ja, was auch immer damit dann gemeint ist. Wir brauchen das nicht, eine rassismus-sensible Betrachtungsweise. Aber tatsächlich weiß ich dann von meiner Tochter, wenn wir dann so in Büchereien oder Buchhandlungen sind, dann sagt sie, ach, das Buch haben wir auch in der Kita. Und dann weiß ich, da ist schon was passiert. Und das sind so die kleinen Impulse. Und eben weil wir nicht so schnell in die Bildungseinrichtung reinkommen, haben wir aber auch gesagt, es ist völlig okay, dann fangen wir halt mit Social Media an. Und da sind einfach so viele Menschen, die uns auch schreiben, hey, vielen Dank für diese Impulse. Ich bin damit zu unserer Kita-Leitung gegangen. Oder ich habe damit argumentativ in Gesprächen mit Freundinnen, mit Familie ganz anders mich auch behaupten können und auch das Thema ganz anders vertreten können. Und das sind schon die kleinen Impulse. Und manchmal, glaube ich, müssen wir da diese Kalibrierung nochmal zurückholen, uns wirklich bewusst machen, wie viel auch schon so kleine Schritte wert sind und dass es nicht immer das große, okay, wir haben jetzt tatsächlich was im Bildungsministerium unmittelbar verändert, sondern wir sind auf dem Weg dahin und dafür brauchen wir aber auch viele MitstreiterInnen und deswegen müssen wir so viele Impulse geben. Und ich glaube auch, da schließt sich dann am Ende auch zu euch der Kreis, weil das so wichtig ist, so früh kindlich zu beginnen. Denn wenn ihr mit den Kindern im Austausch seid und mit den Eltern und mit den LehrerInnen, dann ist ja schon ganz schön viel passiert. Wir können natürlich so früh den Kindern schon alle Themen rund um Vorurteile, rund um was ist eigentlich normal in Anführungsstrichen, alles ist normal und alle Menschen sind gut und alle Körper sind toll. Also, dass man schon diese Impulse früh gibt, weil ja ansonsten bei euch ankommt in der weiterführenden Schule schon ganz viel manifestiert ist. Und das aufzubrechen ist natürlich viel schwieriger und mit viel mehr Aufwand verbunden, als irgendwie schon früh Impulse zu geben. Und das sehen wir auch bei den Workshops, die wir an Schulen gegeben haben, was für krasse Persönlichkeiten da schon sind, die auch eine ganz klare Vision haben davon, wie auch unsere Gesellschaft mal sein soll und die auch auf einem echt starken Weg sind, auch schon ja zu kämpfen für ihre Rechte, für Gleichberechtigung. Und das ist toll. Heißt also, je früher wir auch diese Impulse geben können und je früher wir auch Kinder stärken, desto größer ist eigentlich die Hoffnung, dass wir wirklich irgendwann Rassismus, diskriminierungsfreier auf jeden Fall, komplett ausgeschlossen, wahrscheinlich nicht, aber dass wir dahin kommen und dass auch dann in den weiterführenden Schulen ganz andere Diskurse stattfinden, als es vielleicht heute teilweise der Fall ist, ne?
Ja, absolut. Mir sind jetzt gerade zwei Sachen die ganze Zeit parallel durch den Kopf gegangen, deshalb musste das jetzt mal für mich auch gerade ganz kurz ordnen. Und zwar das, was ihr jetzt ein bisschen gemacht habt, automatisch quasi, indem ihr erzählt habt, wo ihr eure Prioritäten setzt, wo ihr reingegangen seid, was euch aufgefallen ist, was eure Interventionen sozusagen sind und Methoden, wie ihr damit umgeht. Und das hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass es ja scheinbar im Bereich der Kita und auch im Primarschulbereich so ist, dass zwar vielleicht grundsätzlich ein Verständnis, eine Sensibilisierung, ein Bewusstsein irgendwo schon dafür da ist, dass es strukturellen Rassismus gibt, der eben auch Kinder betrifft, aber dass es nicht implementiert ist in diesen Einrichtungen. Also dass es nicht Teil zum Beispiel des Studiums ist von ErzieherInnen. Das ist jetzt mein Eindruck. So, ich kenne mich halt auch wirklich nur bedingt aus, was ich ja damit decken würde, worüber wir sehr oft schon im Podcast gesprochen haben, dass eines der größten Probleme im Bildungswesen das ist, dass Teil der professionellen LehrerInnen-Ausbildung eben noch nicht ist, auch eine Diskriminierungskritik und eine Rassismuskritik quasi mitzudenken. Wie ist da eure Bestandsaufnahme? Ist das so, dass das tatsächlich etwas ist, was in dem Ausbildungskontext der ErzieherInnen noch gar nicht so eine große Rolle spielt und deshalb vielleicht auch tatsächlich immer noch Äußerungen vorkommen wie, nee, wir brauchen bei uns in der Kita nicht über Rassismus reden, weil das passiert hier ja nicht, das gibt's nicht.
Ja, absolut. Ich glaube, es gibt da auch so Beispiele, ne, wo man weiß, die machen Weiterbildungen, wenn es zum Beispiel um so Themen wie Kindesmissbrauch oder ähnliches geht, weil das einfach ein präsentes Thema ist und dann gibt es Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Aber im Antirassismus-Kontext gibt es diese Möglichkeiten einfach noch nicht. Und ich glaube, dass genau das Angebot auch sein muss in der Zukunft, wenn es nicht sowieso als Teil des Studiums oder der Ausbildung mit erfasst ist im Lehrplan, dann muss es zumindest Möglichkeiten geben, das additiv zu machen und zu ergänzen, eben diese Lücke an Wissen, die unfassbar wichtig ist. Asta, entschuldige.
Ja, na, also es ist auf jeden Fall so, wie ihr das beschrieben habt, ne? Also in der Ausbildung ist das definitiv nicht, wird das nicht berücksichtigt. Und dann kommt noch hinzu, dass man eben auch nicht, also neben der diskriminierungskritischen Haltung, die nicht vermittelt wird, ist es auch so, dass der strukturelle Rassismus gar nicht erkannt wird, so, ne, dass das wirklich institutionell und strukturell ist. Und allein schon, wenn man sich die Zugangsthematik in Kita oder in auch dann später in Grundschule überlegt, ja, die Normen oder die Normalitäten, die Zugangsvoraussetzungen, die bestehen, die sind halt überhaupt nicht auf die Gesellschaft angepasst. Und sobald migrantischer Hintergrund oder migrantische Geschichte bei Kindern festgestellt wird, werden halt bestimmte mit der Ethnie im Grunde genommen immer Lerndefizite gleichgestellt. Und das findet auch schon in Kita statt und wird fortgeführt in Grundschule, allein durch die Prüfung der Sprache, ne, Deutsch als Zugangssprache für Grundschule, wenn Kinder, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, zurückgestellt werden in Grundschule und ein Jahr oder zwei Jahre die Vorschule machen müssen, bevor sie überhaupt in die erste Klasse gehen können, ne? Dass da von vornherein irgendwie Lerndefizite gleichgesetzt werden mit fehlendem Spracherwerb, ne? So, das ist total erschreckend. Und in der Kita, also wenn wir da zurückgehen, da ist es tendenziell ja auch so, dass man das viel über es wird viel darüber gesprochen, dass Kinder gleich sind, ja, oder über, es wird immer nur über die gleichen
Eigenschaften, wie auch immer, oder äußerlichen Merkmale gesprochen, aber man hebt nie die Verschiedenheit der einzelnen Kinder hervor und erklärt die Differenzen auch als wertvoll. Ne? Das passiert eben auch nicht. Und das zieht sich durch. Und auch da, auch wieder im Kontext Sprache. Ne? So, wenn ein Kind zweisprachig erzogen wird und dementsprechend erst deutlich später anfängt, Drei-Wort-Sätze zu sprechen, in beiden Sprachen, wird das auch schon gleichgesetzt mit Lerndefiziten. Ne? Man erkennt einfach den Mehrwert nicht. Und da muss einfach ganz viel, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Und es ist traurig, dass es bis dato bei einem Einwanderungsland wie Deutschland eben nicht passiert ist. Ne? Und das ist eigentlich so das Erschreckendste an der Entwicklung. Gerade im deutschen Bildungssystem, finde ich, ist es total, also oder aus meiner Perspektive total verheerend, dass man die Problematiken, die Bildungssystem birgt, im Grunde genommen immer nur bei den Betroffenen, von Rassismus Betroffenen sucht. Ne? Also man sucht immer Erklärungen, warum das nicht funktioniert, und verortet das bei den Familien oder den Kindern und nie im eigentlichen Bildungssystem. Ne? Damit kann halt nie, so können die Probleme nicht wirklich gelöst werden und die Strukturen auch nicht aufgebrochen werden. Ne? Ja.
Da sind wir ja auch ganz nah bei dem, was Aladin El-Mafalani immer mit dem Habitus, was er mit dem Habitus-Begriff nochmal so ganz deutlich beschreibt, ne? Dass all diese Diskriminierungserfahrungen, aber natürlich auch die Erfahrungen von Privilegiertheit, was mit einem machen. Und vor allen Dingen, was mit der eigenen Sicht auf die Welt und dem eigenen Umgang mit der Welt machen. Ne? Also wenn ich ständig von klein auf Diskriminierung erfahre, egal ob es jetzt durch Mikroaggression oder durch tatsächlichen Ausschluss oder durch Beleidigung, was auch immer ist, und ich mich immer wehren muss und immer in Reaktion gehen muss oder andere Abwehrmechanismen entwickeln muss, dann macht es natürlich was mit mir, und genauso andersrum. Und ich glaube, damit kann man sich sehr gut erklären, warum das schon von klein auf so, so wichtig ist. Und hinzu kommt, dass es ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass Kinder sehr wohl sehr früh die Differenzen untereinander wahrnehmen und auch das, wer wird wie behandelt, wahrnehmen. Und ich frage mich da auch immer wieder, also auch da, wir können gerne da nochmal diese klassischen Studienergebnisse und so weiter in die Shownotes packen. Ich glaube, das müssen wir nicht im Detail besprechen, aber ich frage mich da tatsächlich immer wieder, wie es sein kann, dass wir auf sehr akademischem Level über so viele unterschiedliche Sachen permanent sprechen, aber in Bezug auf Antidiskriminierung, obwohl es ja wissenschaftlich ganz klar belegt ist, auch schon seit vielen, vielen Jahren, also es ist nicht nur seit Black Lives Matter plötzlich ein Thema, also die Studien sind alt. Und da wird es immer so abgetan, als sei das kein wissenschaftliches Thema, als sei das nichts Strukturelles. Das hängt sicherlich mit der eigenen Verwobenheit in diesen Strukturen zusammen, aber gerade wenn man an die Kita denkt, dann kann ich mir schon vorstellen, und das wäre jetzt auch eine Frage, die sich daraus ergibt, dass sehr oft die Reaktion kommt, nein, das sei zu früh, warum müsse man denn Kinder schon mit diesen schlimmen Dingen der Welt irgendwie konfrontieren, in der Kita, wie er eben auch schon gesagt hat, ne, alle sind gleich, es ist so, hier gibt es keine Hautfarben, für mich, uns sind alle Menschen gleich wertvoll, und da kommt ja auch das Stichwort dann Colorblindness und all diese Dinge, die auch benannt werden können, eigentlich und sollten und nicht aus irgendwelchen, also nicht nur aus irgendwelchen aktivistischen Gruppen stammen, sondern einfach auch belegt sind und dass es ganz klar ist, dass es immer noch so wirkt, als wäre das so, dass sich so ein paar Leute dafür jetzt einsetzen, aber wir haben so viele Sachen auf der Agenda, dass wir dazu jetzt keine Zeit haben. Und ja, wie ist da eure Erfahrung oder wie argumentiert ihr vielleicht auch selber? Warum ist es wichtig, auch mit Kindern schon über Rassismus zu sprechen und vielleicht dann auch schon, um ein bisschen von diesem destruktiven Beschreiben wegzugehen oder diesen sehr defizitären, auch zu sagen, wie kann das denn funktionieren? Also was wäre vielleicht auch eure Vision? Es gibt da ja jetzt mittlerweile auch ganz tolle Bücher drüber. Ihr habt es auch auf eurem Insta-Account. Also was ist da vielleicht auch so eure Idee, wie das denn aussehen könnte? Jetzt habe ich 16 Fragen auf einmal gestellt. Oft, aber ihr könnt das jetzt.
Wir sind jetzt
ihr könnt
jetzt
immer
noch bei der ersten Frage. Ich habe eine Antwort auf die erste Frage vielleicht dann, Nicole. Nein, aber ich habe mir kam gerade das Zitat in den Kopf, wenn, also es ist eigentlich auf Englisch, aber in der Übersetzung ins Deutsche heißt es dann, wenn Kinder alt genug sind, Rassismus zu erfahren, dann sind, schwarze Kinder alt genug sind, Rassismus zu erfahren, dann sind weiße Kinder alt genug, um über Rassismus aufgeklärt zu werden. Oder? So ähnlich. Auf jeden Fall, ungefähr.
Von Blair Imani.
Heißt also natürlich, dass es sozusagen für die einen eine Erfahrung ist, die sie sich nicht aussuchen können, ja, diese Erfahrung, die sie machen, gezwungenermaßen, und für die anderen Kinder, die im nicht betroffenen Kinder, heißt das natürlich, dass sie sich, also das ist natürlich die schwierige Frage, ums Wie man sich dann damit auseinandersetzt, aber es gibt erstmal die Feststellung, man muss sich in dem Augenblick, wo andere Kinder im selben Alter Ausgrenzung erfahren, Diskriminierung aufgrund phänotypischer Merkmale erfahren, mit seinem Kind über so etwas doch ein Stück weit unterhalten. Und es fällt, wir haben das schon mal auch in einem Instagram-Post, glaube ich, dann mal so ein bisschen versucht zu leichter zu formulieren. Es geht ja nicht darum, seinem Kind in einem kleinsten Kleinkindalter über Kolonialismus und Gräueltaten und Versklavung und all diese schrecklichen Menschentaten zu erzählen und irgendwie, keine Ahnung, bildlich zu untermauern oder so, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass man mit seinem Kind eben wirklich über die Grundwerte spricht, die man im besten Falle ja auch selber lebt. Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, von der man so ausgeht, was natürlich auch nicht überall und in allen Haushalten wiederzufinden ist, ne? Diese Auseinandersetzung eben auch mit Gleichwertigkeit, wie Asta vorhin meinte, dass nicht alle Kinder gleich sind, aber alle Kinder sind gleichwertig. Und was ist eigentlich das, was uns alle voneinander unterscheidet? Und wie wundervoll sozusagen ist das eigentlich, dass es uns unterscheidet? Und wie wundervoll sind auch Kinder, die zweisprachig aufwachsen? Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Tochter von, wer, Prince William heißt er, ne, eine zweite Sprache lernt, dann wird das als Schlagzeile in den Zeitungen betitelt. Und ja, das ist die Lebensrealität der Hälfte der Kinder unseres Landes. Aber es wird immer defizitär ausgelegt sozusagen. Auch das ist sozusagen ja eine ganz klare Machtstrukturierung von Sprache. Was ist wertvolle Sprache, was ist nicht wertvolle Sprache? Da kommt man dann sozusagen auch schon an ein Problem. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, und das, glaube ich, ist im Kita-Kontext einfach wirklich wichtig. Und da müssen die PädagogInnen ausgebildet sein und damit müssen sie sich beschäftigt haben, mit Gleichberechtigung, sei es nun eben dann in Bezug auf Rassismus oder auch schon Feminismus. In meinen Augen fängt auch das natürlich schon frühest an, ja, zwischen Mädchen und Jungs. Müssen sie auf gewisse Situationen vorbereitet sein und dann mit Kindern eben explizit über Gleichwertigkeit sprechen, über wirklich, wie ich vorhin ja schon meinte, ich wiederhole mich vielleicht, über unsere demokratischen Grundwerte zu sprechen, die möglichst früh einzuführen, zu sagen, wir leben in einer Demokratie, wo jeder Mensch gleichwertig ist, wo wir solidarisch miteinander sind, wo jeder sozusagen die Freiheit hat, so zu sein, wie er gerne sein möchte. Und was das voraussetzt, und dann wirklich
ins Gespräch zu gehen, in dem Augenblick, wo was passiert, das wirklich zu besprechen und zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, dass es weh tut, dass keiner von uns so oder so behandelt werden will und dass das eben auch vielleicht tatsächlich einfach dann ein Problem ist, was Erwachsene in die Welt der Kinder gebracht haben, was aber in deren Augen überhaupt ja auch gar keinen Sinn macht, wenn man es wirklich mit ihnen bespricht, sozusagen. Möchtest du so behandelt werden? Nein, natürlich nicht. Und warum behandelst du dann jemand anderes so? Also es wirklich versuchen, runterzubrechen und so einfach zu machen für die Kinder wie möglich. Einfach immer wieder, Gerechtigkeit, habe ich jetzt ungefähr 20 Mal gesagt.
Genau. Ja. Gleichwertigkeit hast du mal gesagt, aber ich wollte genau das eben nochmal betonen, dass es dass man bei Kindern ganz viel von Gerechtigkeit auch oder da ansetzen kann. Die haben ein ganz ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden schon im frühen Alter und sie haben auch eine ausgeprägte oder eine, ja, auf jeden Fall eine Empathiefähigkeit und die sich ja auch immer, es entwickelt sich ja auch alles immer noch. Und wenn man dann das eben nicht anspricht und nicht thematisiert und darauf auch keinen Blick hat, dann prägen wir die Kinder eben auch in eine gewisse Art und Weise. Und das ist die Frage, in was für einer Gesellschaft möchte man leben und möchte man auch, dass die Kinder, in was für einer Gesellschaft möchte man, dass die Kinder dann auch später leben? Möchten sie eher Ungerechtigkeit ausblenden, Empathiefähigkeit nicht ausübend sozusagen, weil gar nicht erlernt oder erlernt ist auch ein bisschen schwierig, ist auch in einem verankert natürlich, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine, also gar nicht vorgelebt zu bekommen und dementsprechend, das ist einfach die Umwelt und die Einflüsse, die sind für Kinder so viel und so bedeutsam, dass die Verantwortung einfach im nahen Umfeld und explizit bei Kindern bei Erwachsenen in Bildungsinstitutionen, zu der natürlich ganz klar eine Kita zählt, das ist so bedeutsam und die Verantwortung muss einfach von jedem Einzelnen gesehen und reflektiert werden.
Und vielleicht, um nochmal ganz kurz auf deine Frage auch zurück oder eine deiner Fragen zurückzukommen, Nicole, nämlich dieses, okay, was sollten denn ErzieherInnen tun oder wie sollten sie schon so früh mit den Kindern zu dem Thema sprechen? Sollten sie es ja oder nein? Ich glaube, das gilt für ganz viele Bereiche, wenn es um Kinder geht. Man muss ja nicht alles im Detail erklären. Man darf aber auch einige Dinge einfach nicht stehen lassen. Und ich glaube, zu dem Aspekt, den Asta auch genannt hatte, oder vielleicht, Kira, hattest du auch was gesagt, zu der Wertigkeit oder zu dem Bewerten von Dingen. Da passiert ja schon ganz viel. Und Das war auch in unserem ersten Webinar so ein Thema, wenn ein Kind zu einem anderen Kind was sagt und das Kind beleidigt aufgrund von, ja, jetzt äußeren Merkmalen, nehmen wir jetzt die Hautfarbe, die Haare, die Haarstruktur, irgendwas. Und das eine Kind lacht über das andere Kind, dann ist das natürlich erstmal eine verletzende Situation. Wenn eine Pädagogin oder wenn ein erwachsener Mensch das mitbekommt, dann muss diese Person sagen, hey, das ist nicht okay, so gehen wir nicht miteinander um. Da braucht man nicht über Kolonialismus, über Rassismus oder über irgendein großes Thema zu sprechen in dieser Schwere. Davor haben ja auch ganz viele Eltern Angst, das formulieren die auch uns gegenüber. Ich habe Angst, diese Schwere mit in die Kindheit meines Kindes zu bringen, wenn ich jetzt über Rassismus spreche. Okay, verstanden, das musst du mit einem 3- oder 4-jährigen Kind vielleicht auch noch nicht, aber du musst in solchen Situationen, in denen klar ist, dass eine Bewertung in irgendeiner Form stattfindet und dein Kind es mitnimmt, da musst du dann reagieren, das kannst du nicht so stehen lassen. Ja, und wir hatten da irgendwie so ein Beispiel, wo eine Mutter dann erzählt hat, so hey, mein Kind und ich, wir stehen an der Ampel, da steht diese Frau mit dem tollen Afro und ich weiß, mein Kind sagt jetzt was. Und das hatte die Diplompsychologin Stephanie Kaff-Schettle ganz schön gesagt, weil sie gesagt hat, du, sobald du merkst, und das kann ja auch für jede Erzieherin gelten, wow, da passiert was in mir. Mein Herz pocht, mein Puls geht, im Bauch ist was, der Kloß im Hals, irgendwo im Körper gibt es eine Reaktion. Das zeigt, da ist was. Das Thema geht mir nicht so leicht von der Hand. Oh, ist das unangenehm, dass das eine Kind das andere Kind jetzt wegen der Hautfarbe beleidigt hat. Und dann wissen die manchmal gar nicht, was sie tun sollen. Und das ist das Schlimmste, nicht handlungsfähig zu sein. In diesem Moment versteinert zu sein, eingefroren zu sein und einfach gar nichts zu sagen. Dann hat die Bewertung schon stattgefunden und alle Kinder, sowohl das beleidigte Kind als auch das beleidigende Kind, als auch alle Kinder drumherum, bewerten die Situation und sagen, okay, jemand mit lockigen, krausen Haaren ist doof. ja, oder das Kind mit der Mutter an der Ampel, die sagt, psch, sag jetzt nichts, denkt, okay, das ist was Schlechtes, solche Haare zu haben. Also es findet ja eine Wertung statt, ob man was sagt oder nicht was sagt. Heißt also, man muss was sagen, um das aufzuheben und zu sagen, ja, es gibt Menschen mit Afro oder es gibt, oder zu sagen, wir gehen so nicht miteinander um, um auf diese Kita zurückzukommen, auf die Kita-Situation. Aber dieses Nichthandeln und nicht zu wissen, was sagt man jetzt, das ist eigentlich das, was ja das Mindeste ist, was man jetzt erwarten würde. Also untereinander, unter uns Menschen, aber erst recht von Menschen mit einem Erziehungsauftrag, ja, die dafür eine ganz andere Sensibilität noch haben sollten. Ja.
Total. Und ich finde auch, das ist genau das, was du auch meintest, das ist für die Kinder total bedeutsam, dass das passiert. Und für die Eltern ist es ein Zeichen, okay, warum spreche ich es nicht an? Was hat das mit mir zu tun? Also das zeigt, kommt total, das ist ein Thema, was nicht bearbeitet ist und was nicht, dem ich aus dem Weg gehe. Und das darf so natürlich nicht weitergehen. Und was auch viele Eltern, finde ich, immer fragen, in dem Kontext auch, erstens, wann ist mein Kind alt genug, damit anzufangen, nach dem Motto? Oder auch, ich möchte mein Kind gar nicht darauf hinweisen, weil mein Kind ist ja gar nicht rassistisch und deshalb möchte ich es gar nicht erstmal auf die Idee bringen, indem ich das anspreche, dass es so, dass es das dann so ungerecht sieht oder darauf hinweisen. Das finde ich ebenso gefährlich, weil das auch so wieder dieses Ablehnende oder nicht, also Rassismus einfach ja nicht sehen wollende.
Ja, oder Colorblind, genau, ist, wie Nicole vorhin meinte, ne? Das ist ja auch das, wenn man keine Farben sieht, dann sieht man eben auch die Probleme nicht, ne? Die sozusagen strukturell bestehen.
Nee. Und ja, Kinder können eben rassistisch sein. Und das wollen manche Eltern eben dadurch auch nicht sehen. Also sie sind einfach, Kinder sind einfach sehr, sehr aufmerksame Wesen und erkennen natürlich die Unterschiede und sprechen sie auch an. Und dann werden sie eben, das ist nicht sofort rassistisch, eben, aber man ist es dann wichtig, wie damit umgegangen wird. Also das ist so nicht so einfach aus dem Kontext gerissen, so zu beantworten, sozusagen. Aber
genau. Naja, sie erkennen nicht nur, die erkennen nicht nur die Unterschiede, die sehen auch die Verhaltensmuster, die mit denen einhergehen. Und das festigt ja nur die Vorurteile, ja. Und umso früher man anfängt, Vorurteile zu dekonstruieren und auch Kinder zu befähigen, Vorurteile zu dekonstruieren, umso eher kommen wir zu einer diversitätssensiblen Gesellschaft, ja. Also das ist halt das Wichtigste. Man muss Vorurteile erkennen können, man muss sie dekonstruieren können und um überhaupt gegen sie erstmal befähigt zu sein, entgegenwirken zu können. So. Das ist
genau,
ja.
Und das Erkennen, mit diesem Erkennen kommt man ja wieder zu dieser Diskriminierungskompetenz, die dann ja schon auch verankert werden sollte in der Ausbildung der mindestens der ErzieherInnen und PädagogInnen sozusagen.
Genau. Na ja, und am Ende von antirassistischer Erziehung profitiert ja die gesamte Gesellschaft, ja. Was, wenn wir kritische Denker heranziehen, und empathische Menschen großziehen, ne, dann kann das ja eigentlich nur zu einer guten Gesellschaft führen, ja, die wir uns alle wünschen. Ne? Also ein gutes Miteinander, ein demokratisches Miteinander. Ja, das geht letztendlich nur so. Und welche Eltern, welche Erziehende wünschen sich nicht Kinder, die ein gutes Selbstwertgefühl haben, ein gutes Selbstbewusstsein haben, ne? Und Kinder, die ein gutes Selbstwertgefühl und haben Selbstwertempfinden, empathisch sind, haben es nicht nötig, andere Kinder zu erniedrigen, ne? Oder überhaupt Menschen zu erniedrigen. Und somit umgeht man das alles eigentlich.
Ja. Voll einfach.
Ja, eigentlich ja.
Eigentlich ja. Ja, ihr habt jetzt gerade an so ganz vielen sehr, sehr praktischen Beispielsituationen und Ausschnitten quasi aus einem Leben mit Kindern und dem Sozialisationsprozess von Kindern und der Erziehung von Kindern ja quasi nochmal gezeigt, was struktureller Rassismus eigentlich ist und in was für einer Spirale man sich befindet und befinden muss auch zwingendermaßen, wenn man als erwachsene Person in dieser Spirale nicht irgendwann an den Punkt kommt, an dem man sich selber mit dem Thema auseinandersetzt, um wiederum fähig zu sein in einem Erziehungsvorgang, egal ob ich das jetzt als Elternteil mache, als Tante, als große Schwester, als Erzieherin, als Lehrerin, wie auch immer, quasi dieses Eingeschriebene sozusagen zu verhindern, ne? Und da eben den strukturellen Rassismus sozusagen zu durchbrechen, wenn man es so möchte. Also ich finde das nochmal ganz wichtig, dass man das so ein Stück weit auch rausstellt, weil in den Situationen, die ihr eben beschrieben habt, ist es ja oft auch so eine, ja, so schambehaftet, ne? Mhm. Also dieses, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, aber das liegt nicht daran, dass mein Kind etwas macht, sondern das liegt eigentlich daran, dass in mir etwas ausgelöst wird, was ich nicht haben möchte, weil ich eben weiß, dass das da ist und dass ich damit auch schon groß geworden bin, auf einer sehr theoretisch abstrakten Ebene auch weiß, dass das diskriminierend ist, dass das rassistisch ist. Im besten Fall, vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich nur das Bauchgefühl oder den Kloß im Hals, so wie Griselda das gerade beschrieben hat, weil ich das eher auf dieser Ebene Wahrnehmung, das ist irgendwie ungerecht, ne? Sondern nicht gar nicht auf dieser institutionell-strukturellen Ebene. Aber das finde ich nochmal gut, dass ihr das auch gezeigt habt, dass man in dem Moment, wenn man für die zukünftigen Generationen und für die gesamte Gesellschaft etwas ändern muss, dass das immer auch bei einem selber anfängt, indem man sich mit den eigenen inneren Überzeugungen und dem, was man so an implizitem Wissen und allem sich angeeignet hat in seinem Leben, dass das etwas ist, was man reflektieren sollte und was man mit dem man umgehen lernen muss, gerade wenn es um Dinge geht wie es ist egal eigentlich, welche Diskriminierungsform es ist. Das ist nicht nur eine Selbsterkenntnis, sondern eben auch so einen selbsterzieherischen Prozess da braucht, in den man einsteigen muss.
Ja, ich möchte kurz ein Wort kreieren. Gibt es sowas wie Selbstcourage? Nee, ne? Gibt es eigentlich nicht.
Ja. Das klingt aber auf jeden Fall ganz gut.
Nee, weil tatsächlich sprechen wir ja ganz oft darüber, dass man couragiert sein muss. Und couragiert zu sein bedeutet, und viele denken dann über Zivilcourage nach und dann in Situationen, in denen jemand in Not ist, da reingehen und helfen. Ja, Haken. Aber Courage bedeutet ja eigentlich, den Mut aufzubringen in einer Situation, die unangenehm oder sogar gefährlich ist, doch was zu tun. Also wirklich dieses handlungsfähig bleiben. Und ich glaube, das gilt genau, wie Christi das gerade beschrieben hat, auch für uns selbst zu sagen, okay, auch ich merke gerade, boah, das ist eine unangenehme Situation, aber ich bin jetzt mutig genug, mich mit mir selbst und auch mit diesem Unwohlsein auseinanderzusetzen, zu allokieren, wo ist das in meinem Körper? Das ist jetzt eine Reaktion. Warum ist es da? Und auch dann, wie gesagt, mutig zu sein, obwohl es unangenehm ist, sich doch dem entgegenzustellen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln und sich dann mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also vielleicht ist Selbstcourage auch nicht das richtige Wort jetzt hier, aber ihr wisst, was ich meine.
Ich würde super gerne noch was ergänzen, weil mir das total wichtig ist zu dem, was Linda auch eben gesagt hat, zu diesem zu dieser Schwierigkeit, und da würde ich jetzt auch ein bisschen weggehen von dieser individuellen Ebene, die ich total wichtig finde, auf der wir jetzt die ganze Zeit waren. Aber du hast ja gesagt, dass viele Eltern oder dann vielleicht auch auf euch zukommen und sagen, ja, ich möchte nicht mit dem Finger darauf zeigen, um das erst in meinem Kind zu kreieren. Und ich finde, es ist super wichtig zu sagen, dass das sowieso kreiert werden wird, wenn wir in einer strukturell rassistischen und strukturell diskriminierenden Gesellschaft leben und wenn es auch institutionell ist. Was bringt es, zu sagen, ich möchte mein Kind aber davor schützen, wenn es durch rassistische Kinderbücher, wenn es durch Filme, wenn es durch fehlende Repräsentation, wenn es durch absolute Ungerechtigkeiten sowieso damit konfrontiert werden wird. Und da würde ich dann auch tatsächlich weggehen von dieser, weil, also ich bin ein Riesenfan von dieser persönlichen Verantwortung, die jede pädagogisch tätige Person auf jeden Fall mitbringen muss. Also ich glaube, das gehört zur Professionalität dazu. Und wenn man das nicht hat, dann ist man vielleicht nicht richtig in diesem Job. Also wenn ich mich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen möchte, und damit haben wir auch schon mal so ein bisschen in einem anderen Kontext mit Meron Mendel darüber gesprochen, wenn mir das selber zu viel ist, wenn ich zu sensibel bin, dann ist das auch völlig fein. Aber dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt Erzieherin werden oder dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt Lehrerin werden. Denn in diesen Bereichen bin ich mit der Gesellschaft konfrontiert. Da bin ich, liegt es in meiner persönlichen Verantwortung, mich damit auseinanderzusetzen, um meinen Auftrag quasi in meinem Job zu erfüllen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich bin da großer Fan von. Gleichzeitig ist das Systemische und das Institutionelle dahinter permanent da. Und da kann es ja auch eben nicht nur an dieser eigenen Reflexion liegen. Und da ist es ja dann automatisch so, dass das auch nur ein Fake-Schutz ist. Wenn ich sage, ich möchte das nicht, also ich möchte meine SchülerInnen damit nicht konfrontieren oder auch mein Kind oder die Kindergartenkinder, dann ist es ein Schutz, den ich vorschiebe, der aber kein wahrer Schutz ist. Denn draußen oder in Filmen oder in Büchern, wie ich gerade schon gesagt habe, wird es sowieso passieren. Sonst hätten wir keine rassistische Sozialisation. Sonst hätten wir keine diskriminierende Gesellschaft. Und das ist mir einfach total wichtig, diese Gleichzeitigkeit da nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Und da habt ihr ja auch schon zu aufgerufen. Also das ist ja auch was in der rassismuskritischen Bildung einfach eine große Rolle spielt. Und ihr habt das eben auch schon mal genannt. Also die Fähigkeit haben, auch beispielsweise Bücher, Spielzeug, alle möglichen Materialien, mit denen man im pädagogischen Bereich arbeitet, auch überprüfen zu können. Und da dafür zu sorgen, ja, dass auch da sich was tut letztlich.
Absolut. Total. Und ich finde deinen Punkt absolut, wichtig und richtig. Aber bei Kindern ist es halt immer nicht nur die Institution, die zu Kindern spricht. Und deshalb auch das, was du meintest mit den, deshalb ist es auch wichtig, bei den Eltern anzusetzen. Aber da habe ich auch ganz häufig die Frage, inwiefern das auch von allen Eltern angenommen werden kann, aufgrund persönlicher Belange. Also in diesen Prozess einzusteigen. Wir wissen, alle sind rassistisch sozialisiert. Es braucht diesen Prozess, diese Momente. Und da dann einzusteigen, würde ich mir von jedem natürlich wünschen oder von jeder. Aber ich frage mich da manchmal, inwiefern das oder wie man da ansetzen kann, dass das auch wirklich für jeden möglich ist oder für jede. Das ist nochmal so eine Frage, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, weil ja, also die sich mit Kindern umgeben, also Eltern sind, aber nichtsdestotrotz, jeder umgibt sich ja eigentlich mit Kindern oder jede. Und was ich dazu noch sagen wollte, zu dieser institutionellen antirassistischen Wichtigkeit auch noch, ist halt eben diese unsichtbare Bildung, die passiert, also ich nenne es jetzt mal so, ich habe es auch, glaube ich, irgendwo gelesen, ich habe es leider nicht wiederfinden können, um das genau zu zitieren. Das bezieht sich ja auch auf die Kinderlieder, auf die Bücher, die du schon ansprachst, auf die Repräsentanz der im Spielzimmer, sei es von Puppen oder wie gesagt in Bilderbüchern, auf Spielkarten, im Kinderfilmen und. Also das ist auch ein wesentlicher Punkt, der nicht zu unterschätzen ist und auch hochgradig rassistisch ist. Ja. Und auf jeden Fall mehr Berücksichtigung, finde ich, noch braucht und mehr bekannt werden muss.
An der Stelle auch noch mal ein bisschen Werbung in die Shownotes packen, glaube ich, zum Beispiel für Tebalu und für
total, viele, die genau.
Es natürlich auch gibt, ne? Also ihr könnt auch gerne nennen, was euch gerade einfällt, ne? Haut raus, Familiar Faces und so weiter. Es gibt ja vieles.
Ja. Und auch immer mehr tolle Lektüre. Aber da hast du ja drüber auch schon gesprochen vorhin. Also auch von Tebalu jetzt ein großartiges neues Buch und so, was auch wirklich Hilfestellung sein kann. Was man für die Kita kaufen kann, was man für die Schule, für eine Lehrerin, der man das vielleicht auch zutraut. Ne? Ich meine, das ist ja von Elternseite ausgesprochen jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit, auch da implizit zu sagen. Ich glaube, dass das was ist, womit du dich mal auseinander, oder hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt, aber dann hätte man ein Buch in der Hand und könnte das weitergeben. So lernt es sich ja für einige auch leichter, als es sozusagen gesagt zu bekommen und sich das im selben Moment schon eingestehen zu müssen, dass man da noch nicht so hingeguckt hat bis jetzt.
Ja, naja, aber also all das, was jetzt hier auch gesagt worden ist, das bedingt ja eine Auseinandersetzung und ein Berührungspunkt, ein Schlüsselmoment, ja. Wenn all das nicht gegeben ist, dann hört man eigentlich meistens Rassisten gleich Rechtsextreme. Ich bin doch nicht rassistisch, rassistische Sozialisation, struktureller Rassismus. Ja, da wird eigentlich grundsätzlich immer auf individuellen Rassismus verwiesen, ja. Und auch da immer nur die prekären oder prägnanten Statements werden dann rausgeholt und als rassistisch klassifiziert. Und alles andere wird eben nicht gesehen, ne? So, und da bin ich ehrlicherweise schon sehr, sehr dankbar, dass der Diskurs in Deutschland jetzt schon ein anderer ist und wir von tatsächlich auch von Rassismus sprechen und nicht von Fremdenfeindlichkeit oder anderen Bezeichnungen, ja, so. Und genau, und wenn wir es schaffen, dass es vielleicht keine Diskussion mehr darüber gibt, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und somit irgendwie ein Anstoß zur Reflexion gegeben wird und sich Menschen, die nicht betroffen sind von Rassismus, anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es bei sich zu sehen und sich als Teil dessen anzuerkennen, dann bewegt sich noch mehr, als sich im letzten Jahr schon Bewegung entstanden ist, so als schon im letzten Jahr Bewegung entstanden ist. Und das Entschuldigung.
Nee, ich habe dich unterbrochen, Asta. Ich muss mich entschuldigen. Tatsächlich, glaube ich, ist das ja auch unsere Pflicht. Ne? Das klingt immer wie so ein Appell und hey, seid doch nett und tut was Gutes, aber es ist ja unsere Verpflichtung in der Gesellschaft, in der wir leben, mit der Gesetzeslage, die wir haben. Es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz und deswegen ist das eigentlich keine Frage von Goodwill. Das geht jetzt nicht darum, höflich oder nett miteinander zu sein, sondern eigentlich sind wir verpflichtet, super sensibel beziehungsweise antirassistisch zu sein. So, Punkt. Nicht diskriminierend zu sein. Und das bekommt bei Kindern natürlich nochmal eine ganz andere Ebene.
Ich musste jetzt auch gerade, als ihr alle gesprochen habt und Linda ja so ein bisschen die Frage hat im Raum stehen lassen, die ich total nachvollziehbar finde, wie man denn Menschen, Eltern dazu bewegt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die es warum auch immer bis jetzt nicht getan haben oder sich vielleicht auch gar nicht damit auseinandersetzen wollen.
Und dann oder können, genau.
Oder können, genau, das ist ja oft vielleicht auch wenn es Privileg geht, ist eine Ressourcenfrage. Absolut. Es muss gar kein böser Wille sein, das stimmt. Ich musste jetzt gerade an Exit Racism denken und an Tupoka Ogette und daran, dass das ja oft für viele Menschen so der erste Einstieg ist, wenn es darum geht, sich selber kennenzulernen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass es ja ganz viele Elternratgeber gibt, so Erziehungsratgeber und so Fachbücher, Fachzeitschriften. Und eigentlich wäre es ja theoretisch, ist natürlich jetzt wieder unglaublich groß gedacht.
Ist jetzt deine Hausaufgabe an.
Nee, ist keine Hausaufgabe an We Are, sondern es ist eine Hausaufgabe an alle Menschen, die Inhalte festlegen für Zeitschriften, die sich mit Erziehungsratgebervorschlägen beschäftigen. Nee, aber ob das nicht etwas ist, was in diesen Bereich gehört. Ob man nicht irgendwie dadurch auch vielleicht einfach mal so ein Themenfeld da, das geht an alle Redaktionen und Verlage raus, ob das nicht vielleicht auch mal eine Möglichkeit wäre, das Thema über diesen Weg an Eltern heranzutragen. Dachte ich jetzt einfach nur so, ist mir gerade eingefallen. Keine Hausaufgabe an We Are, nochmal ganz, ganz deutlich, sondern einfach nur eine spontane Idee für das Ingangsetzen eines Prozesses.
Super.
Den wir uns alle gleichermaßen wünschen.
Schöne Idee.
Vielleicht hört uns jemand zu Wer weiß.
Ja, wir machen das ja schon. Wir haben das lange schon nicht mehr gemacht, weil wir schon lange nicht mehr praktisch gesprochen haben. Ja. Aber wir sind eigentlich Heldinnen im Empfehlen von so diversen Dingen und hoffen, dass uns dann irgendwann immer irgendwer zuhört, der das dann in die Tat umsetzt, weil er an der richtigen Stelle unterwegs ist.
Ja. Und Griselda, das, was du gerade gesagt hast, ne, diese gesetzliche Verankerung, ist ja auch was, was auf jeden Fall auch auf die Kinder übertragen werden muss. Ne? Also es gilt natürlich für alle in Deutschland Lebende, aber ich glaube, Kira, du hattest das ja auch im Vorgespräch schon mal nochmal betont, ne? Dass das eben auch zu den Rechten der Kinder gehören muss.
Die brauchen ihre Lobby. Wir brauchen eine Kinderlobby.
Ja.
Ja.
Und ja, vielleicht kannst du das nochmal kurz ein bisschen erläutern, was da, was du vorhin schon zu uns gesagt hast.
Ja.
Damit das so am Ende dieser Aufnahme auch nochmal ganz klar formuliert. Als
Statement.
Ja, letztlich hat Griselda ja auch schon eben gerade gesagt, es ist, also der Schutz, den wir Kindern gewähren müssen und die Gewalt, die sie erfahren können, eben durch Diskriminierung, das ist keine Frage des, ja auch da nochmal, des Goodwills, sondern der Verpflichtung, dass wir zum Schutze sozusagen gesetzlich verpflichtet sind. Und ich glaube, das ist was, was, deshalb glaube ich oder bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Kindergesetze ins Grundgesetz gehören, denn man fragt sich ja so ein bisschen retrospektiv, kann angeklagt werden, aber es braucht ja etwas für den Moment und für die Umsetzung für Kinder, dass sie ihre nun in der Kita ist es vielleicht noch einen Augenblick zu früh, aber in der Schule dann durchaus auch allerspätestens eine Möglichkeit haben, Probleme und Dinge anzusprechen und auch ernst genommen zu werden und auch zu wissen, dass sie ihre Belange durchsetzen können, dass sie eine Möglichkeit haben, dass sie eine Stimme haben und dass die ernst genommen wird. Und ich glaube, dass wir oft über die Köpfe der Kinder hinweg entscheiden und das einfach zu sehr ausklammern aus sozusagen der Welt der Erwachsenen sowieso und der Welt der Kinder. Auch das ist, finde ich, wichtig, dass man das viel mehr zusammentut und integriert und einfach sich im Klaren ist, dass es unsere Aufgabe ist und wir verpflichtet dazu sind, Kinder vor Diskriminierung zu schützen.
Es gab doch da gerade den politischen Vorschlag, dass das Ganze auf wirklich Grundgesetzebene übertragen wird. Die Kinder-
Nicht bei allen Parteien, aber bei
einigen. Ja. Genau. Mal sehen, was jetzt, wie die Ampel so schlägt, ne? Auf welcher Farbe es dann steht bei dem Thema. Aber ja, tatsächlich, also glauben wir, dass das unfassbar wichtig ist, um eben auch, und dass das tatsächlich wirkt auch so als schlagendes Argument, wenn man mit Menschen spricht und es dann immer noch Zweifelnde gibt, inwieweit das wirklich jetzt so schlimm ist, bestimmte Dinge noch sagen oder nicht sagen zu dürfen und für uns ist es natürlich eine Diskussion, wo die anstrengend ist. Aber dann zu sagen, am Ende des Tages steht es im Gesetz, dass Menschen nicht aufgrund von bestimmten, in diesem Fall, phänotypischen Merkmalen beziehungsweise der ethnischen Herkunft der noch im Gesetz stehenden Rassen diskriminiert werden dürfen. Punkt. Eigentlich könnte man das Ganze auf einer rechtlichen Ebene diskutieren. Und es ist kein emotionales Gespräch, was wir führen müssen, sondern es kann ein ganz rational faktisches Gespräch sein. Ja. Und dann sind viele erstmal ein bisschen still, weil dann ist es so, okay, stimmt, das habe ich so noch gar nicht gesehen und so wird es ja auch nicht gehandhabt und so wird es ja auch nicht behandelt, aber es ist im Gesetz verankert
und ganz einfach. Die Doppelmoral wird natürlich total deutlich, ne? In dem Augenblick, wo man sagt, man schlägt Kinder natürlich nicht, man darf sie nicht beleidigen und so, aber wenn dann der Anspruch kommt, was ist Rassismus und was nicht, was ist rassistisch, was ist diskriminierend, dann kommen mit einmal die Stimmen, die versuchen zu relativieren, die versuchen es sozusagen irgendwie zu negieren. Das ist, glaube ich, auch wirklich verheerend in dieser Diskussion, dass es nicht als klare Gewalttat gilt letztlich.
Genau, kann ich auch nur so unterstreichen. Ne? Wann passiert das, dass das Grundverständnis da ist, dass Rassismus Gewalt ist, ja, Gewalt an, ne, und Rassismus an Kindern, Gewalt gegen Kinder, ja.
Ja, ich habe jetzt gerade leider noch mal einen anderen Punkt, der mir eingefallen ist, kein anderer, aber dieses, dann ist es wieder wichtig, dass es angesprochen wird, natürlich, eben weil es so vielleicht häufig nicht so klar ist, wann ist es Gewalt, worüber wir gerade sprachen. Und dann kam mir gerade wieder in den Kopf, dass viele Eltern auch immer sagen, oder schwierig reagieren, wenn man halt immer so drauf hinweist. Also es ist so auch ein ganz schmaler Grat, nicht so mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen und zu sagen, hier, das war jetzt aber rassistisch. Also ist schon wichtig, aber nicht so, dass das eben kontraproduktiv sich auswirkt und dann total in die Defensive sozusagen oder die Eltern sich zurückwenden oder abwenden und sagen, ich bin nicht, also dann noch mehr zumachen und noch die Fronten noch mehr verhärten, indem sich davon noch mehr distanziert wird, weil man sich irgendwie angegriffen fühlt hat, warum auch immer, oder das nicht annehmen kann, weil man irgendwie auf der, also einer falschen Art und Weise rübergekommen ist. Also
aber vielleicht auch nur für den Moment, Linda. Vielleicht manchmal auch nur für den Moment, weil trotzdem sind das ja auch Momente, die anregen, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Und die tun es dann im stillen Kämmerlein. Ja? Hoffentlich, wenigstens.
Hoffentlich, ja.
Ja, das war auf jeden Fall schon eine große Hausaufgabe. Wer weiß, wer uns zuhört. Habt ihr denn auch noch, also die dürfen auch groß sein, aber habt ihr denn auch noch eine Hausaufgabe, die ihr an uns stellen würdet, stellvertretend für die LehrerInnen, die uns so zuhören, vielleicht heute auch die ErzieherInnen, die uns so zuhören, GrundschullehrerInnen, wir erweitern das Feld mal ein bisschen, Eltern, wen wir heute repräsentieren.
Genau.
Aber, ja, fällt euch da irgendwas ein?
Wir haben, glaube ich, zwei jetzt, ne?
Also ich habe, mir ist auch noch so ein bisschen was nebenbei eingefallen.
Wir sind ja zu viert.
Wir sind auch okay.
Immer raus. No
damit. Wir sind ja vier, genau. Deshalb können wir vielleicht auch einfach viele Hausaufgaben geben. Also wenn du sagst, an LehrerInnen weitergeben, ich finde das wichtig, Schlüsselmomente zu kreieren. Vielleicht wäre das eine gute Hausaufgabe, einfach Schlüsselmomente zu kreieren bei anderen LehrerInnen oder ErzieherInnen oder Eltern. Und wie kann man Schlüsselmomente kreieren und wie kann man Multiplikatorinnen dieser Schlüsselmomente werden?
Ich hätte eine Aufgabe für vielleicht dann doch eher im Kita-Kontext für alle Eltern, die vielleicht zuhören oder auch ErzieherInnen, die zuhören. Einfach wirklich anzufangen, nachzufragen in der Kita, vielleicht erstmal bei den ErzieherInnen selber, wenn man da jetzt nicht viel weiterkommt, dann vielleicht auch bei der Leitung, aber einfach mal zu fragen, wird sich hier konkret mit Antirassismus auseinandergesetzt? Sorgt ihr für Diversität und auch Intersektionalität in den Zimmern der Kita, also in den Räumen der Kita? Und oder gibt es vielleicht auch schon Fortbildungen, dass man durch das Nachfragen in sozusagen in der Aktion des Nachfragens eben auch schon so ein Momentum des Reflektierens kreiert, aus dem dann hoffentlich, wenn man dann vielleicht noch 2-3 Mal öfter nachfragt, weil bei einem einzigen Nachfragen kann es gut sein, dass noch nicht so viel passiert, dass man dann irgendwie eben ja voranschreitet und dass was passiert in der Kita.
Darf wirklich jeder eine Aufgabe formulieren?
Ja, klar.
Ich mache das ganz einfach. Ich würde tatsächlich einfach alle Zuhörenden gerne dazu einladen wollen, dieses in sich hineinhorchen, wenn sie in eine rassismus-diskriminierungssensible Situation geraten, ob jetzt im Kontext zu Hause, am Küchentisch, jetzt zu Weihnachten mit den Familienmitgliedern, die man nicht so regelmäßig trifft, im LehrerInnenzimmer, egal wo, dass sie erkennen einfach, es passiert da was bei mir. Und das ist der erste Schritt. Vielleicht sind das schon die Schlüsselmomente, Linda. Das weiß ich nicht, ob es da einen Overlap gibt. Aber ich glaube, einfach in seinen Körper reinzuhören und zu verstehen, da passiert was, das bewegt mich tatsächlich. Also sollte ich mich damit auseinandersetzen, es ist nichts, was einfach an mir vorbeigeht. Das kann jeder und jede in seinem und ihrem Alltag umsetzen. Und ich glaube, dass das, wenn man das bewusst macht, zu vielen Aha-Momenten führen kann. Einfach mal in sich reinhorchen, erkennen, dann anzuerkennen und aber auch dann aktiv zu werden. Weil dann habt ihr ja erkannt, dass was nicht stimmt. Und das kann schon ganz viel in Bewegung setzen. Für euch als Individuum, aber auch für unsere Gesellschaft.
Hm.
So, jetzt bin ich hier voll unter Zugzwang, ne? Also ich fordere jeden und jede auf, sich bei dem nächsten Sachbuch, Sachtext, der gelesen wird, sich doch einfach mal zu fragen, aus welcher Perspektive wird denn hier gerade beschrieben? Worüber wird gesprochen und wie wird darüber gesprochen? Wer spricht da? Wer darf da nicht sprechen? Das würde ich anregen. Würde ich mich freuen, wenn man erkennt, wer wann Positionen einnehmen darf, wer die Deutungshoheit hat.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Wir dürfen ja zu den Hausaufgaben gar nichts sagen. Mhm.
Aber wir werden sie auf jeden Fall schriftlich festhalten. Das werden wir, damit man sich das auch merken kann. Und vielleicht schaffen wir es ja dann tatsächlich, wenn wir auch von den Zuhörenden gegebenenfalls ein paar Rückmeldungen dazu bekommen oder Anregungen oder Kommentare und so weiter und wir uns auch nochmal mit der Hausaufgabe auseinandergesetzt haben, uns nochmal in einem Insta-Live, vielleicht auch tatsächlich mal in Live in Hamburg. Oh, wer weiß.
Wow. Sehr gerne.
Lieber in Köln. Lasst uns nach Köln.
Seid ihr auch herzlich willkommen. Auch.
Beides. Und auf jeden Fall nochmal darüber zu sprechen.
Mhm. Ja.
Das war schön. Absolut.
Ja, gut. Es war richtig, richtig schön, dass ihr da wart.
Es hat ganz endlich Spaß gemacht.
Und es war
ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen Dank.
Wirklich.
Genau das. Und vor allem wir alle vier auch. Danke an alle, die zuhören, fürs Ruhe bewahren. Das ist bestimmt nicht immer leicht gewesen, die Stimmen auseinanderzuhalten und auch mal das ein oder andere parallel sprechen. Also vielen Dank fürs Zuhören und fürs Anbieten.
Ja, und folgt We Are, würde ich sagen.
Genau.
Schaut ja, folgt vorbei. We Are.
Folgt uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke euch.
Auf bald.
Dank.
Alles Gute. Tschüss. Bleibt gesund.
Ciao.